Mein Quartier ist das schäbigste Zimmer in der miserabelsten Herberge dieser Stadt am Amazonas. Eisernes Bettgestell, Seegrasmatratze, ein Spind, an dem die Holzwürmer wahrscheinlich schon ein Jahrhundert nagen, Tisch und Stuhl, von einer Unzahl Nägel mühsam zusammengehalten. Das ist alles. Es ist heiß in diesem Zimmer. Heiß und stickig. Der Hafen ist nah. Man riecht ihn. Schmieröl und faulender Fisch. Trotzdem kann ich hier freier atmen als im vollklimatisierten Manaus-Gar-Hotel mit einem Duft der großen, weiten Welt. Ich schreibe. Ich muss schreiben, weil ich mir Klarheit verschaffen will. Klarheit über eine Entscheidung, die Entscheidung meines Lebens sein könnte. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich es selbst war, der sich in diese merkwürdige Situation hineinmanövriert hat. Oder ob es die Umstände waren. Diese verdammten Umstände, die uns so oft zwingen, das Gegenteil von dem zu tun, was wir tun möchten. Ich beginne dort, wo auch meine Geschichte ihren Anfang nahm. Vor einem halben Jahr und einige tausend Seemeilen entfernt. Im guten alten Wien.
Ein Phantom wird gejagt. Hörspiel in 3 Folgen von Eberhard Kreisig. Erste Folge: Strafmandat für einen Toten.
Morgen Punkt 11 Uhr muss ich meinem Chef 40 Zeilen auf den Tisch legen. 40 Zeilen, Eddie. Oder ich kann einpacken. Na Herrgott, Sie können mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Irgendeinen Tipp müssen Sie einfach für mich haben.
Nein. Oh.
Na los, rücken Sie raus. Was tut sich im Geschäft?
Ja, nichts gehört und nichts gesehen. Das Einzige, was Ihnen geben könnte, ist diese Aktentasche.
Ah ja, ich weiß. Erstklassige Verarbeitung, echt Leder. Verdammt nochmal, ich brauche eine Story, Eddie. Eine Story und keine Aktentasche.
Ja, die braucht Geld, klar. Jetzt hebt das Ding hoch, weil ich denke, so ein stinkvernehme Taschen wird es in sich haben. Und was finde ich? Nichts als irgendwelche Papiere, für die man nicht einmal eine Wurstzähne kaufen kann.
Papiere, Eddie? Was für Papiere?
Na, meinetwegen. Na los, schauen Sie her. Jetzt auffällig, Mensch.
Zahlen, Linien, Blatt 2, Blatt 3, Blatt 4 und so weiter. Geologische Struktur. Keine Ahnung, was das soll.
Na, sag ich's nicht. Irgendwelche bläden Papiere, mit denen keiner was auffangen kann.
Vielleicht doch, Eddie.
Und sonst nur, wenn einer das Klick gemacht.
Sie brauchen Geld, Eddie? Ich meine Artikel. Warum tun wir uns nicht einfach zusammen, damit jeder das bekommt, was er haben will? Ich könnte mir vorstellen, dass morgen im Abendblatt ein Artikel erscheint. Etwa so. Ein reumütiger Dieb gibt Aktentasche zurück. Eigentümer dringend gesucht. Na, Eddie, ist das ein Vorschlag?
Oh ja, der mieseste Vorschlag, den mir je einer gemacht hat. Ich gebe die Taschen zurück und hab Postwende in die Kiberei auf dem Hals. Ja, heute klumpert in die Donau. Das ist wenigstens ohne Risiko.
Kein Haus an mir wird erfahren, von wem die Tasche stammt. Der Eigentümer meldet sich, kommt in die Redaktion. Ich händige ihm den Koffer aus, mache ihm klar, dass mir Finderlohn zusteht. 10%, Eddie, das ist Gesetz. So ist uns beiden geholfen. Ich habe meine Story, Sie bekommen Ihr Geld.
Ja, so schlecht hört sich das eigentlich gar nicht an. Aber wer sagt mir, dass Sie mir nicht übers Ohr hauen wollen? Ich gebe Ihnen die Taschen, Sie kassieren an und ich mache den Lampenputzer.
Okay, Eddie, vergessen wir es. War nur ein Vorschlag. Karl, die Rechnung.
Ja, komm sofort.
Muss ich mich nach der neuen Story umtun.
Wer im Sacher ansteckt, hat es entweder nötig oder er kann es sich leisten. Der Bursch, dem die Taschen gehört. Ausländer? T-Shirt und Hamburger Kennzeichen am dicken Schlieden. Sowas riecht nach Geld.
Bitte schön. Die Herrschaften wollen zahlen. 2 Viertel Weißen. 2x Geflügelsalat, das macht 3, 6, 5, 6. 96 Schilling, 30 Groschen.
100. Bis Freitag.
Ja, am Freitag kann ich mein Honorar abrechnen.
Sehr wohl, der Herr. 100 Schilling.
Und anschreiben wie üblich. Heute ist der Brief gekommen, Frank. Vom Hausverwalter. Einschreiben. Ich habe für dich quittiert.
Also okay, Karl. Ich schau morgen mal vorbei, aber nicht vorm Aufstehen.
Ja. Hehe, Frank, haben Sie den als Tipper erinnern?
Ach was, ein alter Bekannter wohnt in meinem Haus. Na, auf geht's, Eddie. Oder wollen Sie Ihr Wurzeln schlagen?
Na, hören Sie zu, die Zeitungsfritz. Krumme Touren ziehen beim Äderl nicht, damit das Klo ist. Alles dann, ich verschwinde jetzt aufs Klo. Sie gingen raus, aber vergessen Sie nicht, die verdammte Taschen mitzunehmen.
Erklärte der Mann, dessen Namen wir aus verständlichen Gründen nicht veröffentlichen, gegenüber unserem Abendblatt-Reporter Frank Berthold.
Fertig, Karl. 40 Zeilen, keine mehr und keine weniger.
Banaschek wird mit mir zufrieden sein.
Frank, was schreibt der Hausverwalter? Mit wie vielen Monaten stehst du diesmal in der Kreide?
Lass mich doch mit dem zufrieden, Karl. Für sowas Kleinkariertes habe ich jetzt einfach keinen Nerv.
Für deine Schulden hast du noch nie einen Nerv gehabt.
Lass nur, Karl, das bringe ich schon in Ordnung. Alles bringe ich in Ordnung.
Wann, Frank?
Ich garantiere dir, mein Tag kommt. Der Tag, Karl, wo ich herauskomme, ganz groß herauskomme.
Ja, wo du Banaschecken preis diktierst und nicht er dir, stimmt.
Genau. Ich brauche nur eins, Karl, die Story. Die ganz große Story. Du, ich weiß, dass ich es schaffen werde. 100%. Ich schaffe es. Sieh mal, das hier. Ja, das bringt die Revue in großer Aufmachung.
Tragisches Ende am Rio Alalau. Sie brachten das Evangelium und wurden von Indianern ermordet.
Karl, wer sowas aufreißt, ist King. Die absolute Nummer eins. Er kann es nicht aussuchen, wem er seine Story gibt und zu welchem Preis. Ich wette, Banaschek hätte ein Vermögen gegeben, wenn ihm diese Story als Ersten angeboten worden wäre. Aber wer ist schon Banaschek? Und was ist das Abendblatt neben der Revue? Ein Zwerg neben einem Riesen. Etwas mehr als ein Nichts, das jeder Journalist von Format einfach ignoriert.
10 vor 11. An deiner Stelle würde ich den Zwerg nicht ignorieren.
Mann, Banaschek spuckt Gift und Galle, wenn ich zu spät komme.
Nach dem Diebstahl kam die Reue. Ein Mann meldet sich in der Redaktion des Abendblatt. Ein Mann, nennen wir ihn Herr X. Er hat eine Aktentasche bei sich und so weiter und so weiter. Ah, jetzt kommt's. Weil ich nicht will, dass unser schönes Wien bei den ausländischen Gästen in Verruf kommt, habe ich mich entschlossen. So, was soll das, Herr Berthold? Ein Artikel oder ein Hintertreppenwitz?
Vielleicht sollte man die Geschichte größer aufmachen. Ich könnte mehr bringen, wenn Sie meinen.
Ich meine, dass Ihr Geschreischel bestenfalls für den Papierkorb taugt. Banaschek hier. Machen Sie für Herrn Frank Berthold die Papiere fertig. Ja, richtig, der junge Mann möchte uns verlassen. Heute noch. Und melden Sie dem Arbeitsamt eine offene Stelle. Man soll uns geeignete Leute schicken an die 8 bis 10, damit wir eine Auswahl treffen können.
Herr Banaschek, geben Sie mir noch eine Chance, bitte.
Berthold, Sie taugen nicht für diesen Beruf. Und wissen Sie, warum nicht? Weil sie die seltene Gabe haben, stets und ständig ins falsche Kastel zu greifen. Sie spüren einfach nicht, was in ist, was geht und was nicht geht. Wie Artikel zum Beispiel. Herrgott, Berthold, wo wir unsere Informationen hernehmen, ist unsere Sache. Aber wir stellen doch unsere Kontakte nicht in aller Öffentlichkeit zur Schau. Ein kleiner Dieb, ein Automat, ein Bitze. Wo sollten das hinführen? Tut mir leid, Berthold. Jedenfalls wünsche ich Ihnen für die Zukunft mehr Erfolg.
Schöne Zukunft. Soll ich mit 30 Stempeln gehen? Ich lasse mich nicht so einfach abservieren. Ich nicht, Herr Banaschek. Sie werden noch an mich denken.
Wer war's?
Was soll gewesen sein? Dem Banaschek habe ich den Stuhl vor die Tür gesetzt, Karl. Keine Lust, habe ich ihm gesagt, mich bei seinem billigen Blatt zu verplempern.
Kommt recht plötzlich der Entschluss. Naja. Lehrgeld muss jeder zahlen und der Kündigung ist noch lang kein Staatsbegräbnis. Frank, wenn du wüsst, könnte ich mich mal umtun. Muss ja nicht unbedingt bei einer Zeitung sein.
Im Moment will ich nur, dass dieses elende Staubsaugerjaulen endlich aufhört.
Na, wenn's dich beruhigt, die Putzfrau ist fertig.
den Abwasch von 14 Tagen habe ich geschafft. Der Fußboden glänzt wieder wie ein Speckschwarten.
Übrigens, dein Busenfreund ist da gewesen. Hier, diesen Zettel soll ich da geben.
Ah, von Eddie. Ich sehe seine Rechtschreibung. Zum Merken, nicht zum Schreiben im Artikel. Als ich die Taschen entnommen habe aus dem Auto, hat der Fahrer gerade Strafe gekriegt wegen Parken im Parkverbot. Hab überall ein Spezi mit guter Verbindung zur Polizei rauskriegt, wer der Fahrer ist. Auf dem Strafzettel steht der Name Dr. Haag Joachim, wohnt in Hamburg, aber jetzt im Hotel Sacher. Bis heute Abend im Praterbräu. Servus Eddie.
Du sag mal, wie war der Name?
Der heißt einfach nur Eddie. Und zu Wien gehört er wieder Stephansdom.
Den meine nicht. Den anderen auf dem Zettel.
Dr. Haag. Dr. Joachim Haag aus Hamburg.
Bei mir ist es, hätte ich den Namen halt schon mal gehört.
Oder gelesen? Jetzt, wo du das sagst, möchte ich es auch denken. Aber wo, Karl? In welchem Zusammenhang?
Dr. Haag. Joachim Haag aus Hamburg.
Hamburger Missionsgesellschaft. Karl, das ist es. Die Zeitung. Wo sind die Zeitungen, die auf dem Tisch lagen?
Da muss hinkören. In der Mülltonne.
Ach du, mit deinem verflixten Ordnungssinn. Abendblatt. Abendblatt. Nicht das verdammte Abendblatt. Da. Na, endlich die Revue. Tragisches Ende am Rio Alalao. Unter den Männern, die den blutrünstigen Atroaris zum Opfer fielen, waren auch die beiden Mitarbeiter der Hamburger Missionsgesellschaft e.V., Frieder Bodenstedt und Dr. Joachim Haag. Ja. Dr. Joachim Haag aus Hamburg, der sich in Wien ein Strafmandat aufbrummen und eine Aktentasche stehlen lässt. Ein Toter auf Urlaub. Heute, mit dem Abstand eines halben Jahres, muss ich eingestehen, dass es wohl so ziemlich das Dümmste war, was ich tun konnte, als ich unmittelbar nach meiner sensationellen Entdeckung zu Banaschek lief, um ihm meine Story von der Auferstehung eines Todgeglaubten anzubieten. Banaschek hörte mich an und entließ mich mit dem billigen Rat, wenn ich vom Journalismus nicht lassen wolle, möge ich es bitte schön als Zeitungsverkäufer versuchen. Zeit ist beinahe das Einzige, worüber ein arbeitsloser Journalist im Überfluss verfügen kann. So kam mir Eddies Angebot mehr als gelegen. 50-50 für den Fall, dass es mir gelänge, die Tasche an den Mann zu bringen. Unser Mann war im Sacher abgestiegen. Und laut Anmeldeschein nannte er sich jetzt Hagen. Schlicht und einfach Just Hagen. Doch zunächst interessierte mich der Inhalt jener Aktentasche mehr, weil ich Aufklärung erhoffte, weshalb ein doch höchst lebendiger Mann für die Öffentlichkeit tot und begraben sein sollte. Und weil ich wissen wollte, was Aktentasche samt Inhalt dem rechtmäßigen Eigentümer wert war. Jemand zu finden, der in der Lage und bereit war, das Geheimnis der rätselhaften Dokumente mit den vielen Zahlen und Linien zu entschlüsseln, erwies sich als kompliziert. Doch ich fand diesen jemand. Einen pensionierten Geologieprofessor, der mich in rührend umständlicher Art aufklärte über das, was dem guten Eddie nicht einmal eine Wurstsemmel wert schien.
Wenn Sie jetzt Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf diese Karte richten möchten. Es handelt sich um ein sogenanntes Spektraldiagramm. Mittels verschiedener spektralanalytischer Verfahren wird hier der Nachweis über, sagen wir, im höchsten Maße ergiebige Lagerstätten seltener und sehr teuer gehandelter Metalle erbracht. Hier haben wir zum Beispiel manganführende Schichten. Und da, in unmittelbarer Nachbarschaft, das sind kompakte Molybdenerzlager.
Und was ist mit diesen Unterlagen hier? Wenn ich fragen darf, die haben Sie bisher noch gar nicht erwähnt.
Erdöl, junger Freund. Lagerstätten der höchsten Klassifizierungsgruppe. Dieses Ausmaß, diese Ergiebigkeit, das ist kaum vorstellbar. Nachgerade phänomenal.
Erdöl, verstehe. Könnte es sein, dass diese Gutachten Lagerstätten bezeichnen, die sich, sagen wir, in Südamerika befinden?
Oh ja, junger Freund.
Etwa in Brasilien?
Kommen Sie. Kommen Sie an die Karte. Sehen Sie, es handelt sich in der Tat um Lagerstätten in Brasilien. Ein weitläufiges Territorium, nördlich des Amazonastromes. Und der Rio Alalau markiert das Zentrum.
Rio Alalau? Hier also fand Dr. Hux sein tragisches Ende.
Was sagten Sie?
Nichts, Professor. Nichts von Bedeutung. Eine letzte Frage noch, Herr Professor. Ich weiß, die mag etwas seltsam klingen. Trotzdem, was kann man mit diesem Gutachten anfangen? Ich meine, was sind Sie wert?
Ich, junger Mann, wollen Sie mich zu Spekulationen provozieren?
Aber ich bitte Sie. Nennen Sie einfach eine Summe, nur so als Anhaltspunkt.
Der Wert dieser Dokumente lässt sich nicht in einer Summe ausdrücken. Würden Sie die Geschichte des Erdöls kennen, dann wüssten Sie, dass man um seinetwillen Kriege geführt hat. Blutige Kriege, junger Freund, um Lagerstätten weitaus geringer Ergiebigkeit als diese. Aber ich sehe, meine Antwort wird Sie wohl nicht befriedigen.
Ganz im Gegenteil, Herr Professor. Ihre Antwort war für mich höchst aufschlussreich.
Doschan, der Herr Journalist hat auch schon ausgeschlafen. Mahlzeit, wünsche wohl geruht zu haben.
Haben Sie zum Frühstück eine Giftmorchel verschluckt oder was ist los?
Der fragt der Lackl noch, was los ist. Na, wozu gibt's denn Zeitungen, wenn ihr Zeitungsfritzen sie nicht einmal selber lest? Na, das ist los.
Zeig hier. In den Abendstunden des gestrigen Tages, Mercedes mit dem Hamburger Kennzeichen, stürzte die Uferböschung hinab in die Donau. Erst 4 Stunden nach dem Unfall gelang es der Wiener Feuerwehr.
Testo müssen Sie lesen.
Von dem Fahrer des Unglücksautos fehlt jede Spur. Konnte er noch aussteigen? Kommissar Brandstätter tippt auf Mord. Der wichtigste Beweis fehlt, die Leiche. Verdammt, Eddie. Kurz vor Ziel.
Ich bin da eh noch früh zum Sacher gerannt, aber der Hag oder Hagen, wie er jetzt heißt, ist dort tatsächlich nicht mehr gesehen worden. Seit vorgestern nicht. Aber das hier, diesen Zettel, den habe ich in Hags Postfach gefunden.
Bitte Zimmer 124 anrufen. Wie sind Sie denn an die Postfächer rangekommen, Eddie?
Aufzugspanne. Das Klumpert ist zwischen dem zweiten und dritten Stock hängen geblieben. Ich musste da den Kerl von der Rezeption wegkriegen.
Das ist gar nicht so übel, der Trick. Jetzt müssen Sie mir nur noch verraten, wer im Zimmer 124 wohnt. Dann sage ich, Eddie, Sie sind der Größte.
Ja, drehen Sie mir den Zettel um.
Julieta García.
Kommt Ihnen Spanisch vor, der Name, stimmt? Ist aber nicht Spanisch. Die Dame aus Brasilien dahergeflogen ist. Heute in der Früh.
Zimmer 124, bitte.
Augenblick, ich verbinde.
Jetzt, Eddie, drück die Daumen.
Na ja, mach ich.
Ja.
Hallo? Zimmer 124?
Mit wem spreche ich? Sind Sie es, Senior Hagen?
Senior Hagen hat zurzeit ein paar Probleme, Senorita. Ich rufe ihn seinem Auftrag an.
Es muss ein Missverständnis vorliegen. Ich werde auf...
Ich fürchte, Senior Hagen würde das sehr übel nehmen. Und Senior Dr. Haag dürfte ebenfalls ziemlich ungehalten sein.
Wer sind Sie? Und was wollen Sie?
Senorita, im Augenblick könnte ich Ihnen nur sagen, was ich nicht will.
Ja.
Zum Beispiel, dass gewisse Lagerstättengutachten in die falschen Hände kommen.
Können Sie in 10 Minuten hier sein?
Aber gewiss kann ich das.
Kommen Sie in die Hotelbar. Ich werde an der Rezeption Bescheid sagen.
Es hat geklappt. Menschenskind, Eddie, es hat wirklich geklappt.
Ich weiß nicht. Zuerst mich der Tod, damit der gar keiner ist. Dann fällt der Auto in die Donau. Wer weiß, der Hag, vielleicht ist er jetzt wirklich tot. Ich habe ein ungutes Gefühl, Frank. Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl.
Ach was, Eddie, Sie sehen Gespenster.
Eine Spezialität unseres Hauses, garantiert 20 Jahre gelagert. Sehr zum Wohl, gnädige Frau.
Danke. Sie sind mein Gast, Herr...
Stolzenfels. Robert Stolzenfels.
Warum wollen Sie nichts trinken, Senior Stolzenfels?
Meine Geschäfte pflege ich ohne Alkohol abzuwickeln, gnädige Frau.
Wie Sie wollen. Senior Stolzenfels, woher soll ich wissen, ob Sie die Dokumente wirklich haben? Oder ob Sie nicht einfach bluffen?
Woher soll ich wissen, ob Sie wirklich Interesse an den Dokumenten haben? Sie kommen aus Brasilien, aber Sie sprechen nicht wie eine Brasilianerin.
12 Jahre in der Schweiz? Reicht Ihnen das als Erklärung?
Das erklärt manches. Ich nehme an, Sie sprechen ebenso perfekt Englisch. Dann werden Sie wohl dies hier ohne meine Hilfe lesen können.
Oh.
Ach, Ihr guter alter Cognac.
Entschuldigen Sie, ich war ungeschickt.
Aber ich bitte Sie. Übrigens, von dem Papier ist noch mehr da. Eine ganze Tasche voll.
Morgen Mittag fliege ich zurück. Bis dahin muss ich die Dokumente haben. Sagen wir morgen Vormittag 10 Uhr?
Bitte.
Auf meinem Zimmer. Übergabe der Dokumente und Sie bekommen den Gegenwert sofort. Und den Bar auf den Tisch.
Aber wer sagt denn, dass ich die Tasche verkaufen will, Senorita? Von solch einem guten Stück trennt man sich nicht so gern.
Sie haben mich nicht verstanden. Ich sagte, Sie bekommen den Gegenwert sofort und in Bar. 500.000. In Schweizer Franken.
Ich denke, ich nehme jetzt wohl doch einen Cognac.
Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen, Frank?
Was denn? Ich und Aushilfskellner im Vaterbräu?
Sicher nicht das große Geld. Im Gegenteil, Frank. Sauer verdientes Geld, aber ehrlich verdientes. Soll ja auch nur Übergang sein, bis du was Neues gefunden hast.
Karl, ich hab dir schon mal gesagt, wenn ich ein Pferd haben kann, werde ich mich nicht auf einen Esel setzen.
Bursche, was ist bloß in dich gefahren? Ich hab deiner Mutter versprechen müssen, dass ich mich um dich kümmere. Ich hab versucht, dir zu helfen, aber du willst dir einfach nicht helfen lassen.
Ach, du mit deinen verdammten Moralpredigten und deinem ganzen Getue von Anständigkeit und Ehrlichkeit. Wie weit hast du es damit gebracht? Wer bist du schon? Karl, warte doch. War nicht so gemeint.
Verzeihung. Ist es gestattet, Platz zu nehmen?
Sie haben mir gerade noch gefehlt, Eddie.
Nicht viel laufen, stimmt? Die Senorita hat Sie abfahren lassen.
Sehe ich aus wie einer, den man abfahren lässt? Morgen 10 Uhr, Rendezvous auf Zimmer 124.
Wie viel, Franz? Was lässt die Dame springen?
Das reicht. Für mich auf jeden Fall.
Hey, 50-50, das war ausgemacht.
Wer hat denn die Sache ins Rollen gebracht? Und wer hat gehandelt, als andere sich vor lauter unguten Gefühlen beinahe eingemacht hätten?
Ach doch schon. Wie hättest du für einen ehrlichen Spätzig heute, Frank?
Also was Ehrlichkeit anbetrifft, müssen Sie zugeben, dass es da zwischen uns ein paar Unterschiede gibt. Gravierende Unterschiede. Na, damit Sie mir nicht eine halbe Ewigkeit nachsagen, ich hätte Sie übers Ohr gehauen. 5%.
Na hallo.
5% biete ich und nicht ein Hundertstel mehr.
Na und wie viel wäre das?
Eine stolze Summe. Mit der Sie wahrscheinlich gar nichts anzufangen wissen. 25.000 in Schweizer Franken.
25.000? Was, eine halbe Million insgesamt?
So ist es.
Frank, beugen Sie Ihr Geld.
Was denn? Sie schlagen 25.000 Schweizer Franken aus? Haben Sie überhaupt eine Vorstellung davon, was das in Schillinge umgerechnet ergibt?
Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass so ein Geschäft den Charakter verdirbt. Hätten Sie mir gleich gesagt, was die Taschen bringt, hätte ich Ihnen klar gemacht, dass ich aussteige. Na, das ist ein paar Nummern zu groß für mich. Trotzdem, schönen Dank für das großzügige Angebot. Servus.
So ein Patentschloss da. Ohne Schlüssel ist da nichts zu machen. Aber ein Taschenmesser tut's zur Not auch. Nur schade, nicht für den Koffer. Wieso soll eigentlich dieser Dr. Hart den Schlüssel für den Koffer mit dem Geld schon haben?
Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme.
Wenn man ihnen nicht traut, hätte man sie nicht mit so einem Koffer voll Geld auf die Reise schicken sollen. Sie sehen ja, auch ohne Schlüssel kommt man an das Geld. Verdammt.
Ist etwas nicht in Ordnung?
Sind das Ihre Schweizer Franken? Zeitungspapier. Säuberlich zurechtgeschnitten und gebündelt. Sie haben mich hereingelegt, Senorita.
Aber das ist einfach nicht möglich. Senior Stolzenfeld, ich schwöre Ihnen nicht.
Da und da, nicht das Papier. Wertloses, schmutziges Papier. Moment, da ist noch was. fühlt sich nach einer Kassette an. Eine Blechkassette.
Ich wusste es doch. Man hat sich lediglich einen kleinen Scherz erlaubt.
Zwei Drähte. Von der Kassette zum Kofferschloss. Senorita, pflegt man in Brasilien auf diese Art zu scherzen? Wirklich ein sauberes Geschäft. Meine Dokumente gegen einen Freifahrtschein ins Jenseits.
Ich verstehe nicht. Wollen Sie damit sagen...
Dass Ihre vermeintliche Geldkassette ein Sprengsatz ist? Jawohl, Senorita, das will ich damit sagen. Was ist denn? Ist Ihnen auf einmal nicht gut?
Danke, es geht schon wieder. Senor Stolzenfels, ich wusste nicht. Ich wusste wirklich nicht, was in diesem Koffer ist. Glauben Sie mir bitte...
Schluss mit dem Theater, Senorita. Schminken wir uns ab, die Vorstellung ist zu Ende. Mein Name ist Berthold, Frank Berthold. Aber das ist jetzt wohl nebensächlich. Senorita Garcia oder wie Sie auch immer heißen mögen. Wer sind Sie? Wer sind Sie wirklich?
Nicht die, für die Sie mich halten mögen. Vielleicht habe ich auch nur ein Spiel gespielt, ebenso wie Sie. Vielleicht hat mich auch nur die Aussicht gelockt, möglichst schnell und möglichst mühelos zu Geld zu kommen.
Sie werden es nicht für möglich halten. Aber ich nehme Ihnen das sogar ab. Und wissen Sie warum? Weil man es von Anfang an darauf angelegt hatte, dass dieser Sprengsatz hochgeht. Deshalb Zeitungspapier als Schweizer Franken. Deshalb musste dieser Dr. Haag auch den Schlüssel haben. Damit sollte er den Sprengsatz zünden. Dreimal dürfen Sie raten, Senorita, was dann von Ihnen beiden übrig geblieben wäre.
Hallo? Wer sind Sie? Nein, bitte legen Sie nicht auf. Hallo?
Ich habe mich soeben entschlossen, dass Sie die Dokumente haben können. Senorita, Sie müssen nichts dafür bezahlen. Keinen Schweizer Franken. Nicht einmal einen einzigen österreichischen Schilling. Ein Sprengsatz, Senorita, ist genau einer zu viel. Ich steige aus.
Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Jetzt nicht mehr. Die Company lässt nicht mit sich spaßen.
Was denn für eine Company? Und überhaupt, was gehen mich Ihre verdammten Gutachten an?
Der Telefonanruf eben. Ein Unbekannter. Senor Haag ist tot. Man hat seine Leiche gefunden. Und wir sollen die Nächsten sein.
Wir? Wieso wir? Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Nicht das Geringste.
Haben Sie schon vergessen, dass Sie vor einer Viertelstunde in dieses Hotel gekommen sind, um das Geschäft Ihres Lebens zu machen?
Aber man kann es doch nicht einfach... Ich meine, nur so auf bloßen Verdacht...
Man kann. Und man wird nicht zögern, es zu tun.
Ohne Job lebt es sich zwar nicht besonders gut, aber immerhin, es lebt sich. Was soll ich denn tun, verdammt nochmal? Mich in irgendein Mauseloch verkriechen oder mich einfach in Luft auflösen?
Kennen Sie die Cidade Maravillosa?
Was ist das?
Rio de Janeiro, die wundervolle Stadt. Sie werden sie kennenlernen. Unsere Maschine startet 12.30 Uhr.
Strafmandat für einen Toten. Das war der erste Teil der dreiteiligen Hörspielfolge Ein Phantom wird gejagt von Eberhard Kreislich. Dramaturgie Ulla Seher. Musik Eckhard Röttger. Die Personen und ihre Darsteller waren Frank Berthold, Gottfried Richter, Eddie, Werner Koos, Karl, Robert Pfeiffer, Julietta Garcia, Astrid Bless, Banaschek, Wolfgang Anton, Geologieprofessor Walter Martin und andere. Schnitt Harald Schmiedeler, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Volkmar Röhrig. Regie Klaus Zippel.
Die Pension, in der ich untergekommen bin, liegt dicht am Hafen. Von meinem Fenster aus kann ich die Luxusliner sehen. Dreimal am Tag legen sie an, speien Scharen von Touristen aus. Das Abenteuer Amazonas lockt. Und Manaus ist das Tor, durch das alle hindurch müssen, die das Abenteuer käuflich erworben haben. Auch ich habe meinen Preis gezahlt. Aber hoch. Zu hoch. Zuerst mein Job, dann beinahe mein Leben. Ich sitze an einem wackeligen Tisch und schreibe. Ich muss schreiben, weil ich die Wahrheit erfahren will. Über mich... Die Ereignisse, die mich so gründlich aus der Bahn und von der Donau an den Amazonas geworfen haben. Ich sehe mich wieder im Flugzeug sitzen wie damals, vor einem halben Jahr, nach der Flucht aus dem Wiener Hotel Sacher. Julietta sitzt neben mir, die temperamentvoll eiskalte Brasilianerin. Im Gepäckfach über uns liegt eine Tasche. Eine Aktentasche, die einem Dr. Haag gehört, einem Toten, der kein Toter ist. Eine kaltblütige Aktentasche mit geologischen Gutachten, die irgendjemandem eine halbe Million Schweizer Franken wert sein soll und mit der für mich alle Scherereien angefangen haben.
Ein Phantom wird gejagt. Hörspiel in 3 Folgen von Eberhard Kreisig. 2. Folge: Die Company lässt grüßen.
Ladies and Gentlemen, im Namen der Pan Am ein herzliches Willkommen an Bord unserer Boeing 707. Mein Name ist Bill Hayes. Ich bin der Kapitän dieses Supervogels und meiner Fluggesellschaft voll verantwortlich, Sie wohlbehalten von Wien nach Rio de Janeiro zu bringen. Unsere Fluggeschwindigkeit beträgt zurzeit 500 Meilen pro Stunde, die Flughöhe 17.000 Fuß. In circa 30 Minuten wieder Neues aus dem Cockpit. So long.
Warum so schweigsam, Senior Berthold? Bereuen Sie Ihren Entschluss, schon wieder mit mir nach Brasilien zu kommen?
Empfindet die Maus Reue, wenn sie vor der Katze ausreißt? Allerdings mit so einer Aktentasche, wie sie da oben im Gepäckfach liegt, da bin ich mir nicht sicher, ob unser Sightseeing-Trip nach Rio ein reines Vergnügen wird.
Es gibt gewisse Stellen, die ohne diese Tasche gewisse Projekte nicht durchführen können. Ist das nicht Sicherheit genug?
Wer sind die gewissen Stellen?
Die Nationale Entwicklungsbehörde. Eine Regierungsdienststelle, die für die wirtschaftliche Erschließung des Amazonasgebietes verantwortlich zeichnet. Beruhigt Sie das?
Ungemein. Wenn Sie mir jetzt mal verraten würden, was die Entwicklungsbehörde Ihres Landes mit dem Gutachten vorhat.
Was wohl? Lagerstätten erschließen, Mangan, Molybden. Die ausländischen Investoren wollen Gutachten sehen. Sie setzen keinen Cent, wenn Sie nicht sicher sind, dass sich die Investitionen lohnen.
Fabelhaft, Ihre Argumente, Senorita. Sie haben nur einen kleinen Schönheitsfehler. Sie überzeugen mich nicht. Oder haben Sie eine plausible Erklärung dafür, weshalb man uns in die Luft jagen wollte, wenn doch diese Papierchen angeblich so dringend gebraucht werden?
Es gibt diese Erklärung. Der Standard Oil of California unterhält in Manaus eine Niederlassung.
Sieh an.
Senor da Silva von der Entwicklungsbehörde hat mich gewarnt. Wenn die Company etwas von dem Wiener Tauschgeschäft erführe, würde sie es zu verhindern suchen. Allen Mitteln.
Man hat sie gewarnt und sie haben sich trotzdem auf diesen Job eingelassen?
Mein Problem.
Nicht ganz, verehrte Senorita. Um ein Haar und wir wären Partner für die Ewigkeit geworden. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Wollen Sie nicht doch etwas bestellen, Senorita?
In einer Stunde müssen wir wieder an Bord sein. Dann gibt es sowieso ein Imbiss. Überdies, in solchen Lokalen kann man nicht sicher sein, ob man nicht etwas Verdorbenes vorgesetzt bekommt.
Meist frei mit Hammelfett. Da ist nichts zu verderben. Melden Sie überall solche Vorbehalte an.
Wieso?
Das würde Ihre Traumfigur erklären.
Oh, Sie verstehen sich auf Komplimente. Nun gut, ich darf doch nur eine kleine Kost.
Aber bitte. Ja, das brennt wie Höllenfeuer, was? Aber gut, das muss brennen.
Da ist er wieder.
Wer?
Ich umdrehe. Der sieht zu uns herüber. Dieser Mann dort hinten am Tisch neben der Bar.
Die Spiegel an den Wänden, eine vorzügliche Einrichtung. Nichts Besonderes an dem Mann. Mittleres Alter. Ja, 35. Was weiß ich, ein Tourist oder Geschäftsmann. Rabatt ist eine Riesendrehscheibe im internationalen Luftverkehr.
Als wir auf den Flughafen in den Bus stiegen, war er dicht neben mir. Er hat mich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Dann war er plötzlich verschwunden. Jetzt taucht er in diesem Lokal wieder auf.
Bin gleich zurück. Nur eine Packung Zigaretten holen. Einmal Kämmel. Er ist okay. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Das war nicht meine Absicht. Sie sind mir nicht böse, nein?
Ich bitte Sie, kann doch mal vorkommen.
Ich sehe überall die Company und Sie gehen sich in aller Gemütsruhe Zigaretten holen.
Diesen Dr. Haag oder Hagen, wie er sich auch nannte, kennen Sie denn eigentlich, Senorita?
Nie zu Gesicht bekommen. Aber was soll diese Frage? Senior Haag ist tot.
Man hat sein Auto in der Donau gefunden, nicht seine Leiche.
Der Anruf im Hotel Sacher? Zweifeln Sie etwa noch daran, dass die Company Dr. Haag umbringen ließ?
Okay, Senorita, wie Sie meinen. Gönnen wir den Toten ihre Ruhe.
Na, haben Sie in der zweiten Klasse etwas entdeckt?
Keine Spur von unserem Freund aus Rabat.
Und Sie glaubten schon, ein Toter würde uns verfolgen?
So tot sah der Mann nun auch wieder nicht aus. Und er sprach Deutsch. Absolut akzentfrei.
Das besagt gar nichts.
Vergessen wir es. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, bei den 50.000 Schweizer Franken. Ihr Honorar für die Wiener Mission.
Es sollte mein Startgeld sein. Für ein Leben, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Unabhängig von der finanziellen Allmacht meines Vaters.
Sie jagen einem Phantom hinterher. Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit. Mag sein, es wird viel darüber geredet. Aber gibt es das überhaupt?
Und die halbe Million, hinter der Sie her sind?
Ich hoffe, kein Phantom. Ich bin Journalist geworden, weil ich hoffte, das könnte für mich mehr sein als nur ein Job. Verdammt nochmal, ich weiß, dass ich nicht sonderlich gut war. Aber schlecht war ich auch nicht. Doch was ich eigentlich tun wollte, hat man mich einfach nicht tun lassen.
Meine Jahre in der Schweiz, Internat, Gymnasium, dann das Studium Wirtschaftswissenschaften. Mein Vater hat alles bezahlt. Oh ja, das hat er. Aber er lässt es sich jetzt zurückzahlen, bis auf den letzten Centavo. Er hat darauf bestanden, dass ich in seiner Hotelkette einen Job annehme. Ich darf Zimmerreservierung annehmen, Anmeldeformulare ausfüllen und Rechnungen ausstellen. Elternhaus. Geborgenheit. Bei mir ist das immer nur Geschäft und Geld, Geld und Geschäft. Wollen Sie wissen, wie mein Vater die Alfredo Garcia Hotelkette erworben hat? Indem er sich verkaufte. Nicht nur an die Militärs und die Nordamerikaner. Er hat sich an alle verkauft, die ihm seine Geschäfte finanzieren konnten. Deshalb verachte ich ihn. Doch dafür, dass er mir nie ein Vater gewesen ist, hasse ich ihn.
Gehen Sie mit Ihrem Vater nicht zu hart ins Gericht?
Zwei Personen haben von meiner Wiener Mission gewusst. Nur zwei Personen. Senor da Silva und mein Vater.
Na also, dann hat dieser da Silva den Öl-Yankees was gepfiffen. Oder war er es etwa nicht, der Ihnen den Koffer mit der Sprengladung übergeben hat?
Es war mein Vater.
Ladies and Gentlemen, hier spricht Flugkapitän Will Hayes. In wenigen Minuten erreichen wir unser Flugziel Rio de Janeiro. Wir landen auf dem Airport Santos Dumont. Schnallen Sie sich bitte an und stellen Sie das Rauchen ein. Die Männer wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Rio.
Wenn es eine Schokoladenseite des Lebens gibt, dann muss sie hier sein. Am Strand von Copacabana. So wohl wie heute habe ich mich seit langem nicht gefühlt.
Und was war auf der Avenida Rio Branco? Keinen Schritt wollten Sie mehr weitergehen wie ein alter, dummer, störrischer Maulesel.
Kunststück, wenn man einen ganzen Tag kreuz und quer durch Rio geschleppt wird.
Ja und? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Ist sie nicht wundervoll, diese Stadt?
Als wir auf dem Corcovado-Berg waren, wissen Sie, was ich mich da gefragt habe? Über wen der monumentale Christus segnend seine Arme breitet? Über die in ihren weißen Palästen? Oder jene in ihren Hütten an den Hängen der Berge?
Keine Schönheit ist vollkommen.
Und die Kinder auf den Straßen? 12-Jährige, die mit schmutzigen Händen um ein paar Centavos betteln? Trotz des 30 Meter Christus scheint mir in ihrer wundervollen Stadt die christliche Nächstenliebe ziemlich verkümmert zu sein.
Sie kennen Brasilien nicht, Senior Berthold. Hier gelten andere Gesetze als in Europa.
Zum Beispiel?
Gib den Armen ein Stück Brot und sie werden es dir danken. Aber gib ihnen niemals mehr als ein Stück Brot, wenn man dich nicht schlagen soll.
Bravo, Senorita. Sie haben Ihre Lektion gut gelernt.
Warum so bissig, Senior Barton?
Ein Mietshaus in der Vorstadt, wo es ständig nach Kohl und Schmierseife roch. Dort bin ich aufgewachsen. Ein Schild im Hausflur, das Spielen der Kinder im Treppenhaus ist strengstens verboten. Uns blieb nur der Platz an den Mülltonnen im Hinterhof. Sowas vergisst sich nicht so leicht.
Sie sollten diesen schönen Abend lieber genießen, als ihn zu zerreden. Da sehen Sie!
Was denn? Karneval in Rio? Jetzt im September?
Kein Karneval, ein alter Brauch.
Sie bringen Blumen mit, um sie einfach ins Meer zu werfen.
Die Blumen sind für Germania bestimmt, die Meeresgöttin. Als man die schwarzen Sklaven nach Brasilien brachte, haben sie ihre Meeresgöttin mitgebracht. Und noch heute opfern sie ihr Kerzen, Blumen, auch billigen Schmuck, damit sie ihnen Schutz bietet, wenn sie irgendwann einmal in ihre alte Heimat zurückkehren sollten.
Seltsam, aber romantisch.
Kommen Sie! Es heißt, Germania erfülle gelegentlich auch Weißen einen Wunsch.
Was denn? Dieses wertvolle Armband?
Still!
Ihre Wünsche gehören wohl nicht zu den bescheidensten.
Ich wünsche mir, dass wir Freunde werden.
Señorita Garcia, Sie sind ein Buch mit 7 Siegeln.
Julieta. Psst. Nicht sagen. Germania liebt keine lauten Worte.
Nie in meinem Leben werde ich diesen Abend in Rio vergessen. Wir lachten, waren albern und ausgelassen wie die Kinder. Bis zum frühen Morgen. Dann folgte die Ernüchterung. Die Aktentasche, die ich wie meinen Augapfel gehütet hatte, war aus ihrem Versteck in meinem Hotelzimmer verschwunden. Julieta bestand trotzdem darauf, nach Manaus weiterzufliegen. Ohne einen Schilling in der Tasche hatte ich sowieso keine andere Wahl. Im Manaus Grand Hotel, dem Stammhaus der Garcia Hotelkette, bezog ich ein Luxusappartement. Meine erste Begegnung mit dem Senor Garcia entsprach gar nicht dem Bild, das ich mir von einem erfolgreichen Hotelier gemacht hatte. Da kam eine kleine Dampfwalze mit hochrotem Gesicht angeschnauft, riss mir ununterbrochen irgendwelche Begrüßungsfloskeln sprudelnd beinahe den Arm aus und erinnerte mich im Übrigen an einen Wiener Straßenhändler, der mit Holzhackerscharm und sicherem Instinkt fürs Geschäft jedem seine Knöpfe, Reißverschlüsse und Schnürsenkel andreht. Julieta, von ihrer Arbeit in Anspruch genommen, glaubte ihre Abwesenheit mit brasilianischen Cruzeiros entschädigen zu müssen, was ich zwar einerseits immer wieder vergeblich ablehnte, andererseits jedoch so ablehnenswert nun auch wieder nicht fand. Am 4. Tage meines Aufenthaltes fand ich nach einem Stadtbummel mein Appartement in eine Räuberhöhle verwandelt. Doch wo nichts ist, gibt's nichts zu entdecken. Dann kam der 5. Tag. Julieta hatte mich zu einer Party in das Haus ihres Vaters eingeladen und mir mit einem vielsagenden Lächeln erklärt, auf dieser Party platzte die Bombe.
Senores und Senoras, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen einen jungen Mann vorzustellen, der uns mit ganz besonderem persönlichen Einsatz geholfen hat, das Projekt Rosa nun endlich anpacken und mit ihrer aller Hilfe verwirklichen zu können. Dafür gebührt unserem Freund unser Dank und unsere Hochachtung. Ich möchte vorstellen, Senior Frank Berthold, Journalist aus Wien und der zukünftige Verlobte meiner Tochter Julieta. Ihm zu Ehren, Wiener Walzer.
Darf ich meinen zukünftigen Verlobten um diesen Tanz bitten?
Was denn? Ausnahmsweise werde ich sogar mal gefragt.
Man beobachtet uns. Tanzen wir, dann will ich dir alles erklären.
War das die angekündigte Bombe, ja?
Oh nein. Mein Vater hat lediglich den Zeitsender eingestellt. Er tickt jetzt, was dann der Ratlosigkeit einige Herzen sein kann.
Verdammt angenehmes Gefühl, den Wurm an der Angel zu spielen, die dein Vater ausgeworfen hat. Überhaupt, du hast dich erstaunlich schnell arrangiert. Nichts mehr mit Hass und Verachtung.
Vergiss, was ich dir im Flugzeug gesagt habe. Hörst du, Frank, vergiss es bitte. Es hat sich alles aufgeklärt. Ein Abhörmikrofon im Arbeitszimmer meines Vaters. Nachdem die Company auf diesem Weg alles erfahren hatte, war es für ihre Leute eine Kleinigkeit, den Inhalt des Koffers auszutauschen. Mein Vater war schockiert, das kannst du mir glauben.
Ja, vorüber. Wie meinst du?
Die Bombe im Koffer. Er war so schockiert, dass er mir die Eigentumsrechte in einem seiner Hotels übertragen will. Kannst du dir das vorstellen, Frank? Ich, Alleineigentümerin.
Zumindest erklärt das den plötzlichen Sinneswandel. Übrigens, was ist das eigentlich für ein Projekt Rosa, von dem dein Vater gesprochen hat?
Eine Anlage zur Gewinnung von Mangan und Molybdän. Mitten im Urwald. Am Rio Alalau.
Moment mal. Ich denke, dazu werden die Gutachten gebraucht. Aber die sind bekanntlich seit Rio auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Nimm die Rede meines Vaters als das, wozu sie gedacht ist. Als kleine Beruhigungspille für die ausländischen Investoren. Und das Schock für die Company. Frank, lass uns nach draußen gehen. Ich glaube, da will ich jemand sprechen.
Senorita Garcia hat mir sehr viel Gutes über Sie berichtet, Mr. Wilkie. Über Sie und die Standard Oil of California.
Tatsächlich hat sie das. Wie nett von ihr. Scotch?
Ja.
Mit oder ohne Soda?
Mit, bitte.
Wie gefällt Ihnen Manaus, Mr. Berthold?
Danke der Nachfrage, Sir. Ich habe schon Besseres gesehen.
Ja, es ist betrüblich, diese einst blühende Stadt. Mitunter habe ich den Eindruck, sie weiß nicht, was sie will. Sie will nicht leben und sterben will sie auch nicht. Dabei hat sie eine große Vergangenheit. Der Kautschuk-Boom um die Jahrhundertwende. Aber das Trinken sollten wir deshalb nicht vergessen. Auf Ihr Wohl, Mr. Berthold. Darauf, dass Sie bald zur Familie gehören.
Zum Wohl, Mr. Wilkie.
Nun ja, Mr. Berthold. Bedauerlicherweise, mit einer brasilianischen Madonna kann die Standard Oil nicht aufwarten. Überdies diese Brasilianerin, sie sind wie die Schmetterlinge. Etwas fürs Auge, herrlich bunt und ungemein amüsant. Nur leider, Schmetterlinge haben die unangenehme Eigenschaft, etwas flatterhaft zu sein. Jetzt diese Blüte, im nächsten Augenblick eine andere.
Mr. Wilkie, Sie wollten mich gewiss nicht über das Wesen von Schmetterlingen aufklären. Wenn Sie mir eine Offerte zu machen haben, bitte. Ich höre Ihnen gern zu.
Sie sind großartig, Mr. Berthold. Ich sehe, wir verstehen uns auf Anhieb. Aber jetzt sollten wir wohl wieder hineingehen. Die Senorita wird Sie schon erwarten. Auf später, Mr. Berthold. Hat mich gefreut.
Beeilung! Beeilung! Wie lange sollen die Gäste denn noch warten? Fürs Herumsitzen wird ja keiner bezahlt. Hey, du. Du hast mich gesucht, ja? Na, wie war's?
Ich bin einem Gentleman begegnet.
Hast du was anderes erwartet? Aber wundere dich nicht, wenn du aus dieser Höhle ein anderer kriegst.
Was meinst du damit?
Nicht so laut. Aus dem Büro meines Vaters wird jetzt ein Telefongespräch geführt mit einem Beamten der brasilianischen Bundesanwaltschaft. Für morgen, 13 Uhr, wird ein Treffen vereinbart. Mein Vater, du als Zeuge und der Beamte.
Ja, seid ihr denn alle lebensmüde? Per Wanze bekommt das die Company umgehend zur Kenntnis. Und ich soll da auch noch hingehen.
Die Company soll es erfahren. Mein Vater will es so. Übrigens findet das echte Treffen morgen 14 Uhr statt, in einem Motel außerhalb der Stadt.
Und was soll bei diesem Treffen rauskommen?
Nach den Gesetzen unseres Landes steht auf versuchten Mord Zuchthaus. Also bekommt Mr. Wilkie eine Anklage wegen versuchten Mordes an den Hals für das, was er in Wien inszenieren ließ. Damit dürfte er einige Zeit weg vom Fenster sein.
Ihr wollt Wilkie schlagen, aber ihr meint die Company.
Die Yankees kamen sich sehr schlau vor, als sie der Regierung weismachen wollten, am Rio à la Lau gäbe es weder Erdöl noch irgendetwas anderes. Sie haben der Entwicklungsbehörde gefälschte Gutachten zur Verfügung gestellt. Sie haben alles getan, um uns in die Irre zu führen. Jetzt sind sie dran. Zuerst Wilkie, dann die ganze Yankee Company.
Um denen wirklich was beweisen zu können, müssten die echten Gutachten auf dem Tisch liegen. Doch die habt ihr nicht.
Ach, du musst jetzt wieder hinausgehen, Frank. Wir müssen wissen, wie Wilkie reagiert.
Hallo, Mr. Bertolt.
Ja?
Nun? Amüsieren Sie sich gut?
Danke, ich kann nicht klagen.
Kommen Sie, wir nehmen im Garten noch einen Drink. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen etwas zeigen. Ein Foto, ein wirklich bemerkenswertes Foto.
Und was soll das sein? Ringkampf zweier Neger im Tunnel?
Zugegeben, etwas schwarz in schwarz, aber für eine Röntgenaufnahme vorzüglich gelungen. Wir bleiben bei Scotch, ja?
Ja, bitte.
Was Sie da sehen, ist der Röntgenschnitt eines Reisekoffers. Er gehört einer Ihnen sehr gut bekannten Seniorita. Die Aufnahme kam übrigens zu dem Zeitpunkt zustande, als jener Koffer die Gepäckkontrolle auf dem Flughafen Manaus passierte. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie gewisse Konturen erkennen. Die Umrisse einer Aktentasche. Sie sind überrascht. Tja, wie ich bereits sagte, man traue nie bunten Schmetterlingen. Sehen Sie, Mr. Berthold, es wäre für Sie am nützlichsten, wenn wir uns auf eine gewisse Arbeitsteilung verständigen könnten. Wir fangen unser Schäfchen ein, das fernab der Herde auf saftiger Wiener Weide grasen wollte. Und Sie bringen uns die Tasche. Morgen Mittag. Punkt 12 werden Sie im Grand Hotel auf Ihrem Zimmer sein. Und Sie werden diese Tasche mit allen, aber auch allen Dokumenten bei sich haben. Wie gesagt, für Sie zweifellos das nützlichste und wohl auch ungefährlichste. Alles Weitere dann telefonisch.
Ich glaube, das, was Sie mir vorschlagen, nennt man Erpressung, ja?
Was für ein böses Wort. Selbstschutz, Mr. Berthold. Einigen wir uns auf diese Formulierung. Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, die Standard Oil will nichts geschenkt. Selbst dann nicht, wenn es sich sowieso um ihr Eigentum handelt. $1 Million, morgen. Nach Abschluss des Geschäftes.
Frank, ich habe es dir doch erklärt. Es geschah wirklich nur zu deinem Besten.
Nur zu meinem Besten? Wie rührend! Und ausgerechnet von Wilkie muss ich das erfahren.
Freiwillig hättest du dich niemals von der Tasche getrennt. Wer nichts weiß, kann nichts ausplaudern, deshalb musste ich es tun. Aber du musst mir glauben, dass ich dich nicht um dein Geld betrügen wollte.
Du bist auch bereit, einen Schuldschein auszuschreiben? 500.000 in Schweizer Franken?
Wenn du es wünschst, sofort.
Lass sein. Wo ist die Tasche jetzt?
An einem sicheren Ort. Ein Ort, den nur ich kenne.
Auf die Idee, dass mir 1 Million US-Dollar lieber sein könnten, kommst du nicht zufällig.
Für solche Geschäfte bist du zu ehrlich.
Es wird Zeit. Gehen wir. Ich will meine ehrliche Haut für euch zum Markte tragen.
Warte am Hoteleingang. Ich hole nur den Wagen.
Senior Berthold!
Ach, Sie, Senior Wando. Tut mir leid, dass wir gestern Abend nicht mehr ins Gespräch kommen konnten.
Aber jetzt werden Sie jetzt einen Augenblick Zeit für mich haben.
Ich fürchte, ich verspäte mich. Senorita Garcia.
Nicht wahr? Sie wünscht nicht, dass wir miteinander Kontakt bekommen.
Sie sind der Indianerinspektor, nicht wahr?
So nennt man mich scherzhaft. Ich arbeite für die FUNAI, die staatliche Indianerschutzbehörde.
Ja, ja, sofort. Senor Wando, sollten wir nicht einen Termin ausmachen? Ich meine, damit wir in aller Ruhe. Ich bin wirklich sehr in Eile.
Gestern hat man bekannt gegeben, dass es jetzt am Rio à la Lau losgehen soll. Lagerstättenerschließung und so weiter. Senor Berthold, ich weiß nicht, wer Sie sind und welche Rolle Sie bei diesem Projekt spielen, aber ich bitte Sie inständig, machen Sie sich nicht mitschuldig an einem Verbrechen.
Senor, ich verstehe nicht.
Moment noch!
Senior Bertha, die einen sehen nur ihren Ölprofit, die anderen geben nationale Interessen vor und wollen doch im Grunde dasselbe. Aber ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, auch wenn man es im Namen Brasiliens begeht. Und was am Rio Alalao seit längerem vorbereitet wird, ist ein Verbrechen.
Aber hören Sie,
Senior Berthold, im Namen der Menschlichkeit, diese Gutachten, die es geben soll, weder die Standard Oil noch die nationale Entwicklungsbehörde dürfen sie bekommen. Wenn es dennoch geschieht, käme das einem Todesurteil gleich. Für Hunderte, vielleicht sogar Tausende unschuldige Indianer, Männer, Frauen und Kinder.
Dann kommst du endlich.
Senor Wando, es hat mich gefreut.
Entschuldigung. Sie haben mich ziemlich verwirrt.
Wir sind spät dran. Mein Vater wartet nicht gern. Was wollte Senor Wando von dir?
Nichts. Nichts, was für dich von Bedeutung sein könnte.
So, Wando, ein Philanthrop und ein Schwätzer dazu. Fühlt sich als Weltverbesserer und geht an den Realitäten vorbei. Wir sind da. Bungalow 17, dort drüben, siehst du? Dort steht auch der Wagen meines Vaters. Er bringt dich dann zum Hotel zurück.
Ich werde das verdammte Gefühl nicht los, als ginge ich zu meiner eigenen Hinrichtung.
Dieses eine Mal noch. Für dich, Frank. Und für mich.
Frank, viel Glück!
Senor Garcia, da bin ich.
Senor Garcia, ist die nicht? Kann ich irgendwas für Sie? Messer im Rücken. Zu spät.
Hände hoch! Gesicht verwandt! Durchsuchen!
Senor, bitte lassen Sie sich erklären.
Identität des Toten feststellen. Ausweispapiere. Kein Pass zu finden.
Nur internationaler Führerschein. Hey, das ist Garcia. Alfredo Garcia.
Der Hotelunternehmer?
Hören Sie, Sie glauben doch nicht etwa, das ist Wahnsinn, heller Wahnsinn. Als ich den Bungalow betrat, war Senor Garcia bereits tot.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie ab sofort aussagen, vor Gericht gegen Sie verwandt werden kann. Sie haben das Recht, nach Zustimmung des Untersuchungsrichters einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Senor, Sie sind verhaftet. Ich verhafte Sie wegen Mordes an Senor Alfredo Garcia. Handschellen. Abführen.
Die Company lässt grüßen. Das war der zweite Teil der dreiteiligen Hörspielfolge »Ein Phantom wird gejagt« von Eberhard Kreisig. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Eckhard Röttger. Die Personen und ihre Darsteller waren Frank Berthold, Gottfried Richter, Julieta Garcia, Astrid Bless, Wilki, Gerd Gütschow, Ovando, Horst Kempe und andere. Schnitt Harald Schmiedeler, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Volkmar Röhrig, Regie Klaus Zippel.
Da hinein.
Julieta.
Du hast deine Besuchserlaubnis bekommen?
Nicht nur das, Frank. Nicht nur eine Besuchserlaubnis.
Was ist das?
Eine Verfügung der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Amazonas. Das hier ist übrigens die Unterschrift des obersten Staatsanwaltes. Er hat deine Haftentlassung verfügt. Frank, du bist frei.
Das kann ich nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Die endlosen Verhöre, das grelle Lampenlicht, die bohrenden Fragen. Gestehen Sie endlich, dass Sie Senor Garcia ermordet haben. Wie haben Sie es getan? Warum haben Sie es getan? Das alles soll jetzt vorbei sein.
Ja, aus und vorbei. Wir werden jetzt an die Tür klopfen. Der Posten wird uns öffnen. Du wirst mit diesem scheußlichen Anzug den Untersuchungshäftling Nummer 5422 abgeben und als Senior Berthold mit mir durch das Tor gehen.
Ein Phantom wird gejagt. Hörspiel in 3 Folgen von Eberhard Kreisig. 3. Folge: Nur Kaizuma kennt den Mörder.
Für Senoritas verboten. Noch eine Flasche von dem spritzigen Zeugs da hast du nicht.
Du sollst den Wasserbaden nicht im Sekt. Oder willst du den ersten Abend deiner neuen Freiheit lieber mit einem Rausch feiern als mit mir?
Entschuldige. Dein Vater?
Zwischen meinem Vater und mir gab es nicht viel mehr als die Eintragung im Taufschein. Julieta Garcia, Tochter des Alfredo Garcia.
Und die Hotelkette, die er dir hinterlässt?
Der Nachlass ist bezahlt. Ich denke, 12 Jahre in einem fremden Land sind ein angemessener Preis. Frank, auf deinem Rücken, was ist das?
Nichts von Bedeutung. Eure Polizisten spielen gern mit Gummiknüppeln. Mein Pech, dass sie ihr Spiel ausgerechnet auf meinem Rücken austragen mussten.
Es schmerzt, ja? Ich werde Salbe holen.
Bleib. Das auf meinem Rücken ist das kleinere Übel. Julietta, die Tasche mit den Gutachten, hast du sie noch?
Im Augenblick die beste Lebensversicherung, die man sich denken kann. Solange die Company sicher ist, dass die Entwicklungsbehörde die Gutachten noch nicht hat, haben wir nichts zu befürchten. Im Gegenteil. Weißt du, wem du deine Freilassung zu verdanken hast?
Meinem gütigen Schicksal bestimmt nicht. Das hat bisher immer einen Bogen um mich gemacht.
Ich habe Senor da Silva gesagt, dass du die Tasche mit den Gutachten hättest. Die Entwicklungsbehörde will die Gutachten haben, um jeden Preis. Also musste da Silva seine Beziehung so lange spielen lassen, bis er deine Haftentlassung erwirkt hatte.
Ein ungemein beruhigender Gedanke zu wissen, dass man nicht wegen erwiesener Unschuld freigelassen wurde, sondern aufgrund guter Beziehung.
Frank, den wirklichen Mörder meines Vaters wird man nie finden. Wir alle wissen, wo er zu suchen ist. Aber wenn die Company etwas tut, dann tut sie es perfekt.
Es geht nicht nur um deinen Vater, Julieta. Nicht nur um ihn. Du hast in deinem Koffer eine Bombe nach Wien mitgebracht und hast nichts davon gewusst. Ich fürchte, in der Aktentasche, die ich nach Brasilien brachte, ist Schlimmeres verborgen.
Du glaubst doch nicht etwa, was Ovando, dieser alte Schwätzer, dir vorgegaukelt hat. Er stellt uns hin, als seien wir Barbaren, dabei sind es diese Wilden, die Indianer. Oder hast du vergessen, was du mir erzählt hast?
Oh nein, die Schlagzeilen habe ich noch immer vor Augen. Tragisches Ende am Rio Alalau. Sie brachten das Evangelium und wurden im Schlaf ermordet.
Na also, ich weiß wirklich nicht, was du noch willst.
Die Story hatte bekanntlich einen kleinen Fehler. Er nannte sich Dr. Haag. Obwohl von blutrünstigen Indianern ermordet, taucht er quicklebendig in Wien wieder auf. Um das Geschäft seines Lebens zu machen. 500.000 in Schweizer Franken.
Eine große Beerdigung, Senor Berthold. Senor Garcia war ja auch ein großer Mann.
Und jetzt legt sein Mörder an seinem Grab Blumen nieder. Irgendwie makaber, nicht wahr, Senor Ovando?
Sehen Sie diesen prunkvollen Kranz? Rosa Orchideen und weiße Rosen.
Der Spender muss Senor Garcia sehr gemocht haben.
Oh ja, das hat er. Soll ich Ihnen die Aufschrift auf der Kranzschleife vorlesen? Einem guten Freund in aufrichtiger Hochachtung als letzten Gruß, Standard Oil of California. In den Zeitungen schrieb man, die weißen Rosen für diesen Prachtkranz seien extra aus den Vereinigten Staaten eingeflogen worden. Die Mörder haben weder Mühe noch Aufwand gescheut, ihrem Opfer den letzten Gruß zu entbieten.
Haben Sie Senor Garcia gemocht, Senor Ovando?
Er hat tatkräftig mitgeholfen, die Indianer auszurotten. Und er hat für die Nationale Indianerstiftung gespendet. Ein zwiespältiger Mensch. So zwiespältig wie dieses Land, in dem Regierungsdienststellen, die Indianer schützen sollen, dies mit Maschinengewehren und vergifteten Nahrungsmitteln tun.
Senor Ovando, Sie sprachen neulich von einem ungeheuerlichen Verbrechen, das an den Indianern begangen werde.
Und nun erwarten Sie eine Erklärung. Sehen Sie, im Grunde ist alles ganz einfach. Nach dem Wortlaut der Verfassung unseres Landes sind die Indianer die ursprünglichen und natürlichen Besitzer des Bodens, den sie bewohnen. Das heißt nichts anderes, als dass Indianerland weder verkauft noch gekauft werden darf.
Eine vernünftige Regelung, finde ich.
Leider hat sich der Text unserer Verfassung gegen die Indianer gewandt. Er schützt sie nicht. Er ist zu ihrem Richtspruch geworden.
Aber wieso denn? Das verstehe ich nicht.
Indianerland ist unverkäuflich. Aber wenn in gewissen Gebieten, sagen wir am Rio Alalau, keine Indianer mehr leben, können diese Gebiete käuflich erworben werden.
Sie wollen damit sagen, dass man dabei etwas nachhilft, weil wirtschaftliche Interessen, etwa einen Lagerstättenaufschluss, den Erwerb von Grund und Boden erfordern.
Etwas nachhelfen. Schön, wie Sie das sagen, Senior Berthold. Eine Ratte jagt man nicht so erbarmungslos, wie man diese armen Menschen jagt. Und nur, weil unter ihren Füßen Öl verborgen ist. Öl und irgendwelche Erze.
Ja, aber die Regierung, unternimmt sie denn nichts?
Sie hört nicht die Todesschreie der Erschlagenen. Und sie sieht nicht die Todesangst der Verfolgten. Sie will nichts hören und sie will nichts sehen. Weil das Geschäft mit den Reichtümern unseres Landes eine heilige Kuh ist. Und heilige Kühe schlachtet man nicht. Auch wenn andere die Milch trinken.
Das ist unglaublich. Nein, Senor Orvando, das kann ich einfach nicht glauben.
Es fällt leichter, etwas zu glauben, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Ich muss in den nächsten Tagen einen Inspektionsflug zum Rio Alalau unternehmen. Sie können gern mitkommen. Wussten Sie schon, Senior Berthold, dass einer von Mr. Wilkies Leuten die Fronten gewechselt haben soll?
Einer von der Company? Keine Ahnung.
Es heißt, der Mann, der sich Senor da Silva angeboten habe, wisse genau, wie Senor Garcia ums Leben gekommen sei.
Dann besteht also doch noch eine Chance, den Mord an Senor Garcia aufzuklären.
Aufklären wird man diesen Mord nie. Aber man wird ihn als Druckmittel gegen die Company benutzen. Es wird mich nicht wundern, eines Tages in der Zeitung zu lesen, dass sich die beiden großen Kontrahenten arrangiert haben und gemeinsame Sachen machen.
Umso dringlicher wird unsere Reise. Senor Orvando, haben Sie schon einen Termin?
Man hat mir heute alle Inspektionsreisen in meinen Zuständigkeitsbereich untersagt. Ohne Angabe von Gründen und zeitlich unbefristet. Mir scheint, ich bin für die Indianerschutzbehörde zum Sicherheitsrisiko geworden.
Senor Orvando, ich bin trotzdem fest entschlossen, zum Rio Alalau aufzubrechen. Wenn es sein muss, auch allein und zu Fuß.
Das hatte ich offen gesagt befürchtet. Deshalb habe ich Ihnen auch heute einen Reiseführer bestellt. Ein guter und zuverlässiger Mann. Kaizuma vom Stamme der Atuaris.
Was denn? Ein Indianer, mein Reiseführer?
Einen besseren als Kaizuma werden Sie am ganzen Rio Alalau nicht finden.
Aber er ist ein Atuari. Die Atuaris waren es, die die Expedition von 7 Missionaren umgebracht haben.
Kaizuma weiß es besser. Nur ihm glaubt man nicht, weil er ein Indianer ist. Ich habe übrigens eine Karte für Sie vorbereitet. Dieser eingezeichnete rote Kreis, das ist der Stützpunkt unseres Postens. Kaizuma wird Sie dort erwarten. Und Sie werden dort alles finden, was Sie brauchen. Verpflegung, Medikamente und ein Funkgerät, mit dem Sie mich über unsere Funkstation direkt erreichen können. Aber Sie müssen vorsichtig sein, Senior Berthold. Sehr vorsichtig. Mir scheint, man lässt Sie beobachten.
Die Company?
Nach unserem letzten Treffen ist Ihnen ein Mann gefolgt. Ich habe diesen Mann übrigens schon einmal gesehen. Im Foyer Ihres Hotels.
Wie sah er aus?
Ihr Alter etwa? Betont harmlos und unauffällig. Gut gekleidet. Der Typ eines seriösen Geschäftsmannes, würde ich sagen.
So einem harmlosen Geschäftsmann bin ich schon einmal begegnet. Das war in Marokko. In einem Speiselokal in Rabat.
Ah ja, noch etwas, diese Päckchen. Für jeden eins. Erste Hilfe, anschließend die Injektionsspritze. Einmal Schlangenserum und einmal gegen Wundstarrkrampf. Die nehmen Sie mit, ist Vorschrift. Und gut aufbewahren. Sie können Ihnen das Leben retten. So, das wär's. Da drüben, die weißrote Pfeifer, das ist Ihre Maschine. Der Pilot erwartet Sie. Na denn, halt zum Beinbruch.
Der Pilot, komischer Heiliger, was? Sagt keinen Piep, nicht mal zur Begrüßung.
Was tut er jetzt?
Er zerrt hinten am Leitwerk rum. Was weiß ich. Psst, er kommt zurück. Hm.
Alpha Foxtrot Bravo an Tower. Erbitte Starterlaubnis, over.
Tower an Alpha Foxtrot Bravo. Starterlaubnis erteilt, over.
Diese Stimme, wo habe ich die schon mal gehört?
Mir ist auch so, als hätte ich den Mann schon mal gesehen. Der Bart, der passt eigentlich gar nicht zu diesem Gesicht.
Sagten Sie etwas, Senorita?
Oh nein, es war...
Wenn mein Bart Sie stört, ich kann ihn auch abnehmen. Sehen Sie, so einfach ist das.
Mein Gott, der Mann aus Rabat.
Übrigens, Ihren Stuhltrick fand ich ganz reizend, Senor. Wie war doch gleich der werte Name?
Ist das richtig? Aber wenn Sie es interessiert, mein Name ist Berthold, Frank Berthold.
Sehr erfreut. Ich bin wirklich hoch erfreut, nun endlich Ihre Bekanntschaft zu machen. Wenn ich mich meinerseits vorstellen darf, mein Name ist Haag, Dr. Joachim Haag.
Ich kann nicht sagen, dass Ihre Bekanntschaft eine Freude für mich wäre.
Das habe ich auch nicht erwartet. Doch solch eine günstige Gelegenheit wie diese konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das werden Sie hoffentlich einsehen.
Was haben Sie mit dem Piloten gemacht?
Sie dürfen ganz unbesorgt sein, Herr Berthold. Er träumt im Heimathangar friedlich vor sich hin.
Tower Amazonas Flight Service ruft Alpha Foxtrot Bravo. Melden Sie sich, over.
Hey, der meint uns. Wollen Sie sich nicht melden?
Hallo Alpha Foxtrot Bravo, Tower hier. Zurückkommen. Kommen Sie sofort zurück, Sie verdammter Kerl. Sie haben die Maschine entführt, zurück.
Ich habe abgeschaltet. Der Senior wiederholte sich und wurde außerdem aufdringlich. Ich schalte übrigens immer ab, wenn mir jemand zu aufdringlich wird.
Wollen Sie uns nun endlich sagen, was Sie mit uns vorhaben, Senior Haag?
Aber mit dem größten Vergnügen, Senorita. Es gibt am Rio Alalao ein lauschiges Plätzchen, wo man ungestört plaudern kann. Es wird ganz bei Ihnen liegen, wie lange wir dieses Plauderstündchen ausdehnen.
Sie wollen die Tasche mit dem Gutachten.
Sie sagen es.
Aber Senor Haag, Sie fliegen mit uns irgendwo hin, doch die Tasche liegt wohl verwahrt in Manaus. Ich sehe keinen Sinn in Ihrem Unternehmen.
Das lassen Sie getrost meine Sorge sein. Wie Sie sich überzeugen konnten, hat dieses Flugzeug ein Funkgerät. Wir können also an unserem Flugziel angekommen einen Funkspruch nach Manaus absetzen. Eine Person Ihrer Wahl wird die wohlverwahrte Aktentasche per Hubschrauber an einen Ort bringen, den ich noch nennen werde. So ist uns allen geholfen. Ihnen und mir.
Und wenn wir uns weigern? Wenn Sie die Tasche nicht bekommen?
Sie machen mich verlegen, Senorita. Verfügen Sie wirklich über so wenig Fantasie? In der grünen Hölle kann ein Mensch 1000 Tode sterben. Soll ich Ihrer Fantasie ein wenig auf die Sprünge helfen?
Danke, wir hatten bereits das Vergnügen, Ihren diesbezüglichen Einfallsreichtum kennenzulernen.
Sie sind Journalist, Herr Berthold.
Wieso? Wollen Sie mir ein Exklusivinterview gewähren? Der Mann, der zweimal starb oder so ähnlich?
Wenn Sie Wert drauf legen, warum nicht? Gesetzt den Fall, es käme zu einer Veröffentlichung, was ich aus verschiedenen Gründen bezweifle, könnten Sie mir damit nicht mehr schaden. Nachdem ich meine Mission zu Ende gebracht habe, werde ich mich ohnehin ins Privatleben zurückziehen.
Glauben Sie? Wissen Sie eigentlich, dass die Company hinter Ihnen her ist?
Die Bombe im Koffer. Ich weiß, ich weiß. Sie waren so freundlich, den Koffer bei Ihrer etwas überstürzten Abreise im Hotel Sacher zurückzulassen.
Was wissen Sie? Dann müssen Sie auch der Anrufer gewesen sein.
Ich kann es nicht leugnen.
Was bezweckten Sie damit?
Sie aus der Reserve zu locken.
Sagen Sie, wie sind Sie überhaupt zu diesen Gutachten gekommen?
Wie gelangt man an Gutachten, die man selbst mitarbeitet hat?
Ich glaube, mir wird jetzt einiges klar. Sie sind Geologe. Und Ihre Expedition, die den Indianern angeblich das Evangelium bringen sollte, war in Wirklichkeit ein Unternehmen zur Erkundung neuer Lagerstätten.
Ihr Kombinationsvermögen ist nicht das Schlechteste, Herr Berthold.
Sie haben für die Company gearbeitet. Weshalb haben Sie die Fronten gewechselt?
Eine ziemlich indiskrete Frage. Trotzdem, Gegenfrage. Was würden Sie tun, wenn man finanzielle Zusagen nicht einhält?
Mir einen anderen Brötchengeber suchen.
Da haben Sie Ihre Antwort. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Company Ihre Mitarbeiter, die über gewisse Detailkenntnisse und Internas verfügen, außerordentlich ungern entlässt. Für diesen Personenkreis gibt es einen sinnigen Spruch. Entweder man verlässt die Company nicht lebend oder als toter Mann.
Danke, dass Sie mir auf die Sprünge geholfen haben. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Einzelheiten Ihres ersten Todes?
Oh, darüber gibt es nicht viel zu berichten. Ich hatte die Übergabe der Gutachten schon lange geplant. Aber ich fand keine Möglichkeit. Die Atuari-Indianer waren so freundlich, mir aus der Verlegenheit zu helfen. Sie überfielen unseren Trupp eines Nachts. Ich hatte gerade Wache. Das war mein großes Glück. Die anderen alle tot, scheußlich zugerichtet. Alles Weitere war ein Kinderspiel. Ich habe einem der Toten meine Kennmarke zugesteckt. Damit war ich für die Company offiziell tot und konnte einige Zeit später unerkannt in Wien wieder auftauchen.
Und da kommt ausgerechnet ein kleiner Automarder und holt Ihnen Ihr gutes Stück aus dem Wagen. Sie haben es mit der Angst zu tun bekommen, weil Sie glaubten, die Company habe die Hände im Spiel. Und Sie beschlossen kurzerhand, ein zweites Mal zu sterben. Ab mit Ihrem Auto in die Donau und Sie selbst auf Tauchstation. Was folgt, wissen wir bereits. Herr Dr. Haag, ich bedanke mich für das aufschlussreiche Interview.
Mir ist so übel, wenn dieses Schütteln endlich aufhören möchte.
Du musst dich weit nach hinten lehnen. Den Kopf in den Nacken. Das hilft, du wirst sehen. Hey, wie müssen Sie denn ausgerechnet in diese Gewitterfront reinfliegen?
Mein Problem. Aber wenn Sie aussteigen wollen, da ist die Tür.
Das könnte Ihnen so passen. Mir scheint, Sie haben wirklich ein paar Probleme mit der Maschine.
Dieser verdammte Sturm. Der Staub setzt die Luftfilter zu. Aber wir sind gleich durch.
Und wenn nicht?
Lassen Sie mich mit Ihren albernen Fragen zufrieden.
Ich habe jetzt anderes zu tun. Das glaube ich. Ich bin zwar kein Fachmann, aber der Höhenmesser sagt mir, dass wir immer weiter sinken.
Ja, wir sinken. Und daran ist nur dieser verdammte Staub schuld.
Doch etwas. Mein Gott, irgendwas werden Sie doch tun können.
Der Motor, er macht's nicht mehr. Ich versuche eine Notlandung auf dem Wasser. Festhalten! Irgendwo! Kopf zwischen die Knie und Arme darüber! Lass den Ausschlag raus, so schnell es geht!
Heilige Maria, Mutter Gottes, du gnadenreiche Beschützung!
Arme über den Kopf! Jetzt hilft Beten auch nicht mehr!
Heute, einige Wochen nach dieser dramatischen Landung auf dem Rio Alalau, ist es mir ein Rätsel, wie wir es geschafft haben, mit dem Leben davonzukommen. Einige unbedeutende Platzwunden, etliche Prellungen, das war alles, was Giulietta und ich davon trugen. Schlimmer hatte es Haag getroffen. Bei ihm sah es ganz nach einer mittleren Gehirnerschütterung aus. Eine Ironie des Schicksals. Aus dem Entführer war ein hilfsbedürftiger Kranker geworden. Aus den Entführten das Pflegepersonal. Wir hatten keinen blassen Schimmer, wo wir uns befanden. Um uns herum nur grüne Wildnis. So beschlossen wir, dicht am Ufer des Rio Alalau zu bleiben, in dem Glauben, dass wir hier am ehesten auf Rettung hoffen könnten. 2 Tage mussten wir warten. 2 Tage, die uns wie eine Ewigkeit vorkamen. Dann nahte die Rettung. Ein völlig heruntergekommener Kahn. Er wolle stromaufwärts, erklärte der Alte am Steuer. Kaimane fangen. Die ausländischen Touristen seien ganz wild darauf. Der Alte fand sich bereit, uns direkt zu der von Senor Ovando bezeichneten Station zu bringen. Sie lag an einem toten Nebenarm des Rio Alalau und war nichts weiter als eine schlichte Hütte. Kaizuma, mein indianischer Urwaldführer, erwartete uns. Er begrüßte uns als Freunde. Doch als wir Haag auf unserer provisorischen Trage in die Hütte schleppten, nahm Kaizumas Gesicht einen merkwürdig finsteren, ja feindseligen Ausdruck an. Es dauerte etliche Tage, bis Kaizuma bereit war, mir seine Geschichte zu erzählen.
So ist es gewesen, Senor. Kaizuma hat selbst geführt, weiße Männer, zu Quellen von schwarzes Wasser.
Kaizuma weiß, was er sagt.
Kaizuma, bist du bereit, vor dem großen weißen Mann zu wiederholen, was du mir eben erzählt hast?
Kaizuma ist bereit.
Komm mit in die Hütte.
Besuch für Sie, Dr. Haag.
Was denn? Dieser braune Teufel? Sie scherzen, Herr Berthold.
Ich bin ganz und gar nicht zu Scherzen aufgelegt, Herr Dr. Haag. Doch ich sehe schon, ich werde Ihrem Gedächtnis etwas auf die Beine helfen müssen. Dieser Mann, der hier vor Ihnen steht, ist Kaizuma. Er führte Sie und Ihre Männer zu den Quellen des Schwarzen Wassers. Erinnern Sie sich jetzt, Dr. Haag?
Ich kann mich nicht erinnern, diesen Indianer jemals gesehen zu haben. Außerdem meine Kopfverletzung. Diese bohrenden Kopfschmerzen.
Wir werden Rücksicht nehmen, Dr. Haag. Kaizuma will Ihnen auch nur eine kleine Geschichte erzählen. Kaizuma, fang an. Erzähle, wie die weißen Männer am Schwarzen Wasser starben.
Muss ich mir das Gewisch eines Indianers anhören? Dieses Gesindel lügt doch, wenn es das Maul aufmacht.
Kaizuma hat niemals gelogen. Aber Mann, der sich nannte Großer Doktor, hat gelogen. Meine Brüder aus dem Stamm der Atuari haben weißen Männern niemals Böses getan, haben geholfen Lasten tragen, haben gejagt, damit weiße Männer frisches Fleisch zu essen haben. Aber Großer Doktor war nicht gut, war böse, hat getötet andere weiße Männer in der Nacht, als alle schliefen. Nur Kaizuma hat nicht geschlafen, hat alles gesehen.
Komm her, Giulietta! Sieh ihn dir an, den sauberen, großen, weißen Doktor aus Hamburg. Für 500.000 Schweizer Franken hat er 6 seiner Kameraden kaltblütig ermordet. Er selbst hat sich sein Alibi zusammengemordet. Mit Lanzen, wie sie die Atuaris zum Jagen und Fischfang benutzen.
Schluss jetzt! Schluss mit diesem Geschwätz!
Sie hatten genau einkalkuliert, dass die brasilianischen Behörden nach Bekanntwerden der Bluttat eine Strafexpedition losschicken würden. Mit den unschuldigen Opfern ihrer Intrige wurde kurzer Prozess gemacht. Kaizuma, wie viele waren es, die unter den Kugeln der Polizei starben?
42 meiner Brüder und Schwestern.
Schluss! Es hat sich auspalavert. Los, Hände hoch, umdrehen. Gesicht zur Wand. Sie haben einen unverzeihlichen Fehler gemacht, dass Sie mich nicht nach Waffen durchsuchten. Aber trösten Sie sich. Such is life. Und überleben kann nur der Stärkere, Schnellere. Ziehen wir nun den Schlussstrich unter eine immer noch offenstehende Rechnung. Senorita, wenn ich zum Funkgerät bitten dürfte?
Giulietta!
Sie haben Glück gehabt, Senorita. Ich habe nur die Rothaut erwischt. Ab mit ihm, nach nebenan.
Senorita Garcia! Senor Berthold!
Geschafft! Hier, Senor Obando! Hier sind wir! Er hat uns eingeschlossen! Es ist kein Schlüssel zu finden! Treten Sie beiseite, Senor Berthold!
Senor Berthold, Gott sei Dank, Sie leben und sind gesehen.
Wo ist Dr. Haag?
Im Motorboot. Schnell, gehen wir hinaus! Er wird nicht weit kommen. Einige hundert Meter flussabwärts liegt ein Polizeiboot im Uferdickicht. Die Landung in diesem toten Arm wäre mir übrigens bald zum Verhängnis geworden.
Wieso? Gab es irgendwelche Probleme?
Einige tausend, schätze ich. Piranhas. Hier wimmelt es nur so von diesen Fischen.
Man sagt, was die mit ihren Zähnen so scharf wie Rasiermesser einmal gepackt haben, geben sie nicht wieder frei.
Ich bin gestolpert um mein Haar. Naja, dann wäre es geschehen gewesen.
Er hat den Motor angelassen. Wo will er denn mit der Tasche hin?
Das gute Stück in die Kajüte bringen.
Die Tasche! Sie ist ins Wasser gefallen. Er springt.
Der Mann hat sich vor einer großen Enttäuschung bewahrt. Da. Die gestrige Ausgabe der Manaus. Gleich links oben.
Gründung eines Konsortiums zur Erschließung von Rohstofflagerstätten bekannt gegeben.
Zwischen der Nationalen Entwicklungsbehörde und der Standard Oil of California wurde gestern ein Vertrag unterzeichnet, der die künftige gemeinsame Erschließung der reichen Rohstofflagerstätten am Rio Alalao zum Inhalt hat.
Sieh mal, Giulietta, da schaukelt eine Aktentasche auf dem Wasser. Strandgut nehme ich an, weggeworfenes, wertloses Zeug, das keiner mehr haben will. Senor Obando, war also alles umsonst?
Es darf nicht umsonst gewesen sein.
Beim Verwaltungsgericht in Manaus ging dieser Tage ein Prozess zu Ende, kaum dass er begonnen hatte. Obando gegen den Bundesstaat Amazonas, vertreten durch die Nationale Entwicklungsbehörde. Es war ein einfacher Trick. Die Zeugen einer Prozesspartei wurden für nicht aussagefähig erklärt. Kai Zuma, weil er Indianer ist, Frank Berthold, weil nicht im Besitz der brasilianischen Staatsbürgerschaft. Der dritte Zeuge, Giulietta Garcia, war gar nicht erst zum Termin erschienen. Aus geschäftlichen Rücksichten, wie ich vermute. Ich habe mich seit etlichen Tagen schon in einem ärmlichen kleinen Zimmer weit ab von meiner früheren Nobelherberge niedergelassen. Ich wollte mich selbst befragen, was ich eigentlich will. Ich habe angefangen zu schreiben. Nicht die große Story, die ich immer schreiben wollte. Ich schreibe einfach, was ich erlebt und erfahren habe. Die Wahrheit. Wenn ich es recht bedenke, habe ich Sehnsucht nach Wien. Dem guten alten Wien, wo der Heurige so unvergleichlich schmeckt. Den Karl, mein väterlicher Freund, im Praterbräu, notfalls sogar auf Kredit serviert.
Nur Kai Zuma kennt den Mörder. Das war der letzte Teil der dreiteiligen Hörspielfolge Ein Phantom wird gejagt von Eberhard Kreisig. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Eckhard Röttger. Die Personen und ihre Darsteller waren Frank Berthold, Gottfried Richter, Giulietta Garcia, Astrid Bless, Ovando, Horst Kempe, Kai Zuma, Bert Franzke, Dr. Haag, Georg Solga und andere. Schnitt Harald Schmiedeler, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Volkmar Röhrig, Regie Klaus Zippel.